Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Die Spanier, die Briten, die Italiener sind alles Leute, die eher in der eigenen Immobilie leben, die kaufen. Wir Deutschen sind ein Volk der Mieter. Über die Hälfte von uns mietet und das fällt uns jetzt so langsam auf die Füße. Kaufpreise, Mietpreise, vor allem in Städten, sind gestiegen. Wir sprechen hier im Podcast des Updates über die Neuauflage der Mietpreisbremse. Die funktioniert ja bisher nicht so richtig und heute wurde drüber im Bundestag debattiert. Die Ideen hier bei uns.
Eine Idee ist, dass in solchen Gebieten, für die eben die Mietpreisbremse greifen soll, dass da die Vermieter selber sofort von sich aus, ohne dass man da irgendwie groß nachfragen muss oder ähnliches, die Vorgängermiete einfach bekannt geben sollen. Und dann kann man entsprechend auch mal schauen, ob das dann so zulässig ist.
Außerdem Thema hier bei uns, die Ticketpreisbremse. Also was kann man tun, damit bei Konzerten Tickets nicht weggekauft und auf dem Schwarzmarkt angeboten werden?
Weil die teilweise fürs Dreifache oder noch mehr weiterverkauft wurden, haben die Wiederverkäufer damit eben ungefähr 130 Millionen US-Dollar gemacht.
Und dann sprechen wir noch über den Herbstnebel, der sich morgens momentan in Teilen Deutschlands bildet. Der Nebel bringt viel Gutes.
Haben wir Nebel, kann man davon ausgehen, dass der Wind sehr gering ist, sehr schwach ist, dass wir zunächst erstmal nicht mit Regen von der Nordsee her zu rechnen haben.
Das alles hier im Podcast zum Update vom 19. Oktober 2018.
Deutschlandfunk Nova.
Im Fall um den vermutlich ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi gibt es immer noch viele Fragen, mehr Fragen als Antworten. Ist Khashoggi tatsächlich tot? Wenn ja, wer steckt dahinter? Wo ist seine Leiche? Und wenn nein, was ist denn dann sonst mit ihm passiert? Ronald Menn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie ist in diesem Fall momentan der Stand der Ermittlungen?
Also wie es aussieht, setzen die türkischen Behörden im Moment alles daran, Khashoggi zu finden. Sie gehen davon aus, dass der Mann im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul getötet wurde, vor gut zwei Wochen, als er dort war, um Papiere abzuholen. Seine Leiche, die, so die Vermutung, wurde dann weggeschafft. Die Ermittler haben auch eine Idee, wohin, nämlich entweder in ein Waldstück in der Nähe des Konsulats oder aber in die Stadt Yalova, die liegt ein bisschen weiter weg.
Wie kommen die Ermittler darauf?
Also offiziell ist darüber natürlich nichts bekannt, aber der Nachrichtenagentur AP wurde zum Beispiel gesteckt, dass die Polizei rausgefunden hat, dass am 2. Oktober, also an dem Tag, an dem Khashoggi in das Konsulat gegangen war und seitdem verschwunden ist, zwei Autos vom Konsulat weggefahren sind und das eine zum Belgradwald, das ist ein Gebiet im Norden von Istanbul, etwa 15 Kilometer weit weg, und das andere eben nach Yalova. Die Stadt liegt knapp 100 Kilometer weiter südlich und vor allem der Wald, der wird jetzt von der Polizei durchsucht.
Wenn Khashoggi getötet wurde, wovon die Ermittler ja scheinbar ausgehen, was ist mit den Tätern? Nach wem wird da gefahndet?
Auch da sickert nach und nach immer mehr durch, was die Ermittler vermuten, welche Theorie sie haben, welche Spuren sie da verfolgen. Und nach Medienberichten vermutet die Polizei, dass es ein Mordkommando aus etwa 15 Saudi-Arabern gab. Die sollen extra nach Istanbul gekommen sein, um Khashoggi zu töten. Eine türkische Zeitung schreibt, zwei Agenten, die sind schon einen Tag vor Khashoggis Besuch im Konsulat angereist. Die anderen kamen am selben Tag wie er aus Saudi-Arabien mit zwei Flugzeugen und die sind dann direkt auch abends wieder nach Riyadh zurückgeflogen. Was es genau damit auf sich hat, das könnten vielleicht die 15 türkischen Mitarbeiter des Konsulats sagen. Die wurden heute von der Staatsanwaltschaft als Zeugen vorgeladen und befragt. Aber was dabei rausgekommen ist, das ist bislang nicht bekannt.
Die Türkei sagt, sie habe Beweise dafür, was mit Khashoggi passiert ist oder nicht.
Ja, ganz genau. Aber viel mehr an Infos rückt die Regierung auch nicht raus. Der türkische Außenminister sagte nur, die Türkei werde die Ermittlungsergebnisse zu gegebener Zeit mit der ganzen Welt teilen. Und deswegen sagte er, habe man bisher auch keine Informationen an andere weitergegeben. Vor allem die USA sind ja scharf auf diese Audioaufnahme, die es angeblich gibt, auf der zu hören sein soll, wie Khashoggi im Konsulat gefoltert und ermordet wird. Aber ob es die wirklich gibt, ob es sogar ein Video gibt, auch das wird ja berichtet. Dazu wird offiziell nach wie vor nichts gesagt, logisch, denn dann müsste die Türkei ja auch preisgeben, woher sie diese Aufnahmen hat, sprich ob die Türkei das Konsulat vielleicht verwanzt hat.
Und Saudi-Arabien sagt nach wie vor nichts zu der ganzen Sache?
Also die Regierung in Riyadh, die bleibt dabei, dass Khashoggi nicht ermordet wurde, jedenfalls nicht in ihrem Konsulat. Allerdings liefert die Regierung auch keine Erklärung, wo der Journalist denn dann abgeblieben ist. Denn Fakt ist, dass er, seit er in das Konsulat gegangen ist, also seit dem 2. Oktober, nicht mehr gesehen wurde.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Steckt das Königreich Saudi-Arabien hinter dem Verschwinden des regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi? Trotz vieler Gerüchte und Vorwürfen ist der Fall momentan noch ungeklärt, aber dadurch gewinnt eine Debatte in Deutschland an Fahrt, nämlich ist es okay, nach Saudi-Arabien Rüstungsgüter zu exportieren? Saudi-Arabien ist nach Algerien Deutschlands zweitbester Kunde bei Rüstungsexporten. Meldung von heute: In den ersten 9 Monaten dieses Jahres hat die Bundesregierung Exportgenehmigungen nach Saudi-Arabien im Wert von mehr als 410 Millionen Euro erteilt. Ist schon sehr viel. Allerdings nur ein Bruchteil dessen, was die USA so verkauft. Da wurde zuletzt ein 110 Milliarden Dollar Rüstungsdeal, mit Saudi-Arabien abgeschlossen. Bei uns sind es immer noch Millionen. Marc Leber, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Kairo. Was macht denn Saudi-Arabien mit diesen vielen und ganzen Waffen?
Also mit den Waffen rüstet es natürlich Armee und Sicherheitskräfte aus. Man darf nicht vergessen, wir haben ja im Hintergrund einen Konflikt, so eine Art kalten Krieg, sage ich mal, zwischen Saudi-Arabien und dem anderen Land, das mit Saudi-Arabien um die Vorherrschaft in der Region ringt. Das ist der Iran. Aber es geht da nicht nur um Waffen. Es geht zum Beispiel, wenn es um die Güter geht, die aus Deutschland kommen in diesem Jahr, auch um Radaranlagen. Es geht um Flugzeugteile. Es geht auch um Patrouillenboote. Und da wird es jetzt spannend, weil da sagen Beobachter, die könnten auch für eine Seeblockade des Jemen eingesetzt werden. Und erst neulich haben Friedensforscher in Deutschland gesagt, ja, Saudi-Arabien setzt deutsche Waffen im Jemen ein. So, das ist das eine. Und aus meiner Sicht aber, was machen die mit den Waffen? Haben diese ganzen Waffen noch eine ganz andere Funktion? Es geht darum, mit viel Geld Partner an sich zu binden. Also zum Beispiel die USA, wo US-Präsident Trump sagt, so ein Milliardendeal für 111 Milliarden Dollar, da gehe ich nicht ran, weil das bedeutet Jobs bei uns.
Aber du hast jetzt gerade den Jemenkrieg angesprochen. Saudi-Arabien ist da beteiligt, führt sogar die Militärallianz an, die die Regierung im Jemen im Kampf gegen die Houthi-Rebellen unterstützt. Eigentlich gibt es für alle Länder, die am Jemenkrieg beteiligt sind, einen Exportstopp für Waffen aus Deutschland. Warum kann Deutschland trotzdem Waffen nach Saudi-Arabien exportieren?
Der Exportstopp ist so eine Sache. Die Große Koalition hat in ihren Koalitionsvertrag so eine Selbstverpflichtung reingeschrieben. Kann man nachlesen, Seite 149, da steht, wir werden ab sofort keine Ausfuhren an Länder genehmigen, solange diese unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt sind. Saudi-Arabien ist das, ja. Und genau deswegen gibt es ja auch immer wieder so viel Ärger um diese Rüstungsexporte. Und die Opposition in Berlin sagt empört, da klaffen Anspruch und Wirklichkeit aber erheblich auseinander. Die Bundesregierung wiederum sagt, wir halten uns an alle Gesetze, wir halten uns an Positionen in der EU und wir prüfen in jedem Einzelfall, ob wir da was genehmigen dürfen oder nicht. Und Achtung, auch der Beachtung der Menschenrechte im Empfängerland wird bei Rüstungsexporten ein besonderes Gewicht beigemessen. So stand es jetzt erst wieder in der Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage eines grünen Abgeordneten. Da muss jeder selbst sehen, ob er das für glaubwürdig hält oder nicht. Saudi-Arabien ist aber eben nicht nur ein Kunde, sondern spielt eine ganz wichtige politische Rolle in dieser Region. Und das macht was aus.
Und für uns auch eine wirtschaftlich große Rolle. Wie sind denn grundsätzlich die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Deutschland und Saudi-Arabien?
Also aus saudischer Sicht ganz, ganz großartig. Eine regierungsnahe saudische Zeitung hat jetzt erst Ende September Deutschland gelobt als ganz wichtigen Partner mit hoher Priorität. Wenn wir mal auf die Zahlen gucken, tatsächlich ist es im Gesamtumfang nicht so wahnsinnig viel. 6,6 Milliarden Euro Exporte, jetzt mal über alle Branchen hinweg. Damit steht Saudi-Arabien nur auf Platz 36 der Handelspartner in der Welt. Aber für eine Branche ist Saudi-Arabien dann eben doch sehr, sehr wichtig. Und das ist die Rüstungsindustrie. Kann natürlich nicht mithalten mit den USA, ist klar. Aber in Deutschland liegt Saudi-Arabien damit auf Platz 2. Das ist ein echter Großkunde.
Nächste Woche dann die große Wirtschaftskonferenz dort in Saudi-Arabien. Man nennt das Ganze das Davos der Wüste. Einige hochrangige Gäste haben schon wegen des ungeklärten Falls rund um Khashoggi abgesagt. Unter anderem IWF-Chefin Lagarde, der US-Außenminister Mnuchin, der französische Wirtschaftsminister Le Maire, auch der deutsche Außenminister Maas hat seine Teilnahme auf Eis gelegt. Es gibt auch Forderungen, dass die deutsche Politik eingreift und sagt, Wirtschaftskonzerne wie Siemens sollen ihre Teilnahme absagen. Ist das in Saudi-Arabien Thema, dass jetzt so viele wegbleiben?
Offiziell nicht. Inoffiziell bin ich mir ganz sicher, weil es geht da um viel. Es geht um den Plan für den Umbau der gesamten Wirtschaft, den der starke Mann da vornehmen will, Kronprinz Mohammed bin Salman. Und genau der steht ja gerade auch so in der Kritik wegen des Fall Khashoggi. Und für diesen Umbau braucht Mohammed bin Salman unglaublich viel Geld. Deswegen will er ja auch die Investoren anlocken. Und wenn die jetzt nicht kommen, welche abspringen, dann können es möglicherweise Schwierigkeiten geben. Aber ich sag mal, da müssen wir wirklich abwarten. Im Moment ist das alles noch auf der Ebene von Zeichen und Symbolen, ob langfristig jemand tatsächlich sagt, mir ist eine moralische Haltung wichtiger als ein gutes Geschäft, das müssen wir echt abwarten.
Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Marc Kleber schaut aus Kairo für uns auf Saudi-Arabien und hat uns gesagt, welche wirtschaftliche Bedeutung das Land für Deutschland hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Konzert- oder Sporttickets außerhalb von offiziellen Vorverkaufsstellen kaufen, also bei eBay zum Beispiel oder bei anderen Zweitmarktplattformen wie Viagogo. Nicht immer werden die Karten von Fans verkauft, die aus irgendwelchen Gründen vielleicht dann doch nicht zum Konzert hingehen können. Sehr, sehr häufig verkaufen professionelle Weiterverkäufer die Tickets zu wirklich unverschämt hohen Preisen oder mit extrem hohen Gebühren. Oder im schlimmsten Fall sind die Tickets sogar ungültig oder eine Fälschung. Für uns Ticketverkäufer. Ist das an sich natürlich schon ärgerlich, aber auch immer mehr Künstler ärgern sich drüber, versuchen durch veränderte Verkaufsstrategien gegen den Schwarzmarkt beim Ticketverkauf vorzugehen. Rahl Klein aus unserem Update-Team. Also Taylor Swift ist da ein ganz gutes Beispiel. Die hat, beziehungsweise da hat die Financial Times ausgerechnet, dass ihr bei einer früheren Konzerttour ziemlich viel Kohle durch die Lappen gegangen ist, ne?
Ja, beziehungsweise nicht direkt durch die Lappen gegangen. Da geht es um ihre Tour im Jahr 2015. Die war super schnell ausverkauft und da sind aber wirklich 30% der Tickets auf Zweitmarktplattformen gelandet. Und weil die teilweise fürs Dreifache oder noch mehr weiterverkauft wurden, haben die Wiederverkäufer damit eben nach Berechnung der Financial Times ungefähr 130 Millionen US-Dollar gemacht. Also Geld, was Taylor Swift rein theoretisch auf ihre Ticketpreise hätte aufschlagen können, weil die Fans ja offensichtlich bereit waren, so viel zu zahlen.
Wer leidet unter diesen Weiterverkäufen von Tickets denn am meisten? Die Künstler, die Fans? Eher die Fans, oder?
Also Johannes Ulbricht vom Bundesverband der Veranstaltungsindustrie sagt ganz klar, das Publikum, also wir. Zum einen, weil die Karten natürlich immer teurer verkauft werden und weil auf diesen Plattformen eben viele Tickets verkauft werden, die eigentlich schlicht gefälscht sind oder man kauft sie und die landen aber nie in deinem Briefkasten. Und bei Viagogo, das ist ein Online-Ticket-Marktplatz mit Sitz in London, da ist es zum Beispiel oft so, dass es extrem hohe Gebühren gibt, die am Ende auf die Tickets aufgeschlagen werden. Und da berichten Käufer wirklich von teilweise 1000 Pfund Gebühren auf die Karte, was die oft erst merken, wenn sie das Ticket schon gekauft haben.
Naja, und für die Künstler ist das natürlich auch problematisch, wenn es für die Fans so teuer und stressig wird, an gültige Tickets ranzukommen, oder?
Genau, das sagt Johannes Ulbricht auch. Wenn Fans so viel Geld für ein Ticket zahlen müssen, dann geben sie halt nicht mehr so viel Kohle für zum Beispiel Merchandise aus oder gehen halt auch seltener zu Konzerten. Und das würde dem Künstler langfristig natürlich schaden. Und dieser generelle Anstieg in den Preisen führt aber auch noch zu was anderem, sagt Johannes Ulbricht.
Es macht natürlich so ein bisschen die Atmosphäre kaputt. Also ich habe halt einen bestimmten Teil der Fans, die vielleicht nicht so viel Geld haben, aber sehr begeistert sind, dann nicht mehr mit dabei.
Ja, und das verändert natürlich die Stimmung, wenn die echten Fans, sage ich mal, es sich nicht mehr leisten können, zum Konzert zu gehen und nur noch die reichen Schnösel kommen.
Was gibt es für Ideen? Also was wird getan, um diese hohen Preise auf dem Schwarzmarkt einzudämmen?
Also es gibt zum Beispiel personalisierte Tickets. Da kaufst du ein Ticket, da steht dann dein Name drauf und beim Konzert oder bei der Veranstaltung kommst du da nur in Verbindung mit deinem Ausweis rein. Das hat bei Ed Sheeran-Konzerten dieses Jahr zum Beispiel für ziemlich viel Aufregung gesorgt. Da ist im Olympiapark in Berlin zum Beispiel, wurden hunderte Eintrittskarten für ungültig erklärt, weil viele Kunden eben Tickets bei Drittanbietern gekauft hatten und vom Veranstalter wurden aber nur personalisierte Tickets aus dem Direktverkauf akzeptiert. Und da mussten sich wirklich viele Fans neue Karten kaufen, weil ihr Name eben nicht auf den Tickets drauf stand. Und Taylor Swift hat bei ihrer Tour jetzt dieses Jahr mit Ticketmaster zusammengearbeitet und die haben so ein neues Verkaufssystem entwickelt, mit dem sie eben diesen teuren Wiederverkauf stoppen wollen.
Wie funktioniert das?
Also da sind erstmal nicht alle Tickets auf einmal verkauft worden, wie sonst, sondern wirklich zu mehreren Terminen. Und da musste man sich erstmal per Mail registrieren. Und dieses Vorgehen heißt auch Verified Fan System. Und da prüft Ticketmaster eben mit so einer Technologie, ob man ein echter Fan ist oder ob man nur so ein gemeiner Schwarzmarkthändler ist. Wie das dann nach dieser Registrierung genau geprüft wird, das hält Ticketmaster allerdings geheim. Eine zweite Möglichkeit war dann eben, dass Fans Punkte sammeln konnten. Die haben dann wirklich Punkte bekommen, wenn sie Taylor Swifts Album zum Beispiel mehrfach gekauft haben oder Fanartikel. Und diese Punkte, die wurden denen dann auf die Chancen angerechnet, ein Ticket zu bekommen.
Das ist natürlich clever, weil man macht natürlich auch noch mehr Kohle.
Ja, klar, man macht immer mehr Kohle. Und dann gab es halt als drittes noch Tickets, die in den ganz normalen Verkauf gegeben wurden, allerdings wirklich zu Megapreisen. Also teilweise musstest du da $800 für einen guten Sitzplatz zahlen. Und damit sollte eben verhindert werden, dass die Tickets noch teurer weiterverkauft werden können, weil die waren ja schon mega teurer. Und da haben sich eben viele Taylor Swift-Fans natürlich auch drüber aufgeregt, weil man halt sagen muss, für Taylor Swift war das sicherlich in erster Linie wirklich eine Möglichkeit, noch mehr Kohle zu machen und nicht den Kampf gegen den Schwarzmarkt aufzunehmen. Allerdings muss man auch sagen, dass durch dieses Verified-Fan-System auch nur 3% der Tickets auf Weiterverkaufsplattformen gelandet sind dieses Jahr. Das sagt jedenfalls Ticketmaster. Vorher waren es ja 30%. Das scheint also zumindest zu funktionieren, auch wenn sie dadurch noch mehr Kohle macht.
Künstler kämpfen gegen hohe Ticketpreise auf dem Schwarzmarkt. Wie sie das machen, worauf ihr beim Ticketkauf achten müsst, das hat euch Rahel Klein gesagt hier in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Immobilien sind auch Spekulationsobjekte. Ne? Angebot niedrig momentan, die Nachfrage sehr hoch. Deswegen steigen Grundstückspreise und damit Häuserpreise und damit auch Mietpreise. Soweit so normal. Immobilien haben aber nun mal auch einen sozialen Aspekt. Alle wollen natürlich irgendwie schön wohnen, in einem schönen Viertel, in einem guten Viertel. Eine Durchmischung mit alten, jungen, bunten Menschen ist auf jeden Fall besser als so ein Wohngebiet nur voller weißer alter Banker. Das ist langweilig. Die Politik hat Ideen, wie die steigenden Preise zu stoppen sind. Ja, die Mietpreisbremse gibt's da, die klappt aber nicht so richtig. Aber jetzt soll das tote Pferd nochmal geupdatet werden und weitergeritten werden. Bisher ist es nämlich so, bei der Wiedervermietung von Wohnungen in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt darf die Miete höchstens 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Gilt nicht für Neubau oder gerade umfassend modernisierte Wohnungen, aber eben für die anderen Wohnungen. Und es gilt auch nicht, wenn der Vormieter schon mehr bezahlt hatte, als er eigentlich müsste. Und heute hat sich der Bundestag dann mit der Verschärfung der Mietpreisbremse beschäftigt. Falk Steiner aus unserem Hauptstadtstudio. Was sind da die neuen Ideen?
Ja, es sind gleich mehrere Ideen, die da zusammenkommen. Eine Idee, die ganz, ganz wichtig ist, ist, dass eben in solchen Gebieten, für die eben die Mietpreisbremse ja greifen soll, dass da die Vermieter selber sofort von sich aus, ohne dass man da irgendwie groß nachfragen muss oder ähnliches, die Vorgängermiete einfach bekannt geben sollen. Und dann kann man entsprechend auch mal schauen, ob das dann so zulässig ist, was denn da so drin steht an Steigerungen. Zweites Element, ganz wichtig, ist Änderung bei der sogenannten Modernisierungsumlage. Die Modernisierungsumlage, also wenn etwas gemacht wird an der Wohnung, was etwas umfangreicher ist, zum Beispiel energetische Sanierung oder ähnliche Geschichten oder auch eben der neue berühmte Handtuchhalter, dann ist das so, das kann man umlegen auf den Mieter, aber eben jetzt dann etwas begrenzter. Bislang waren 11 vom 100 möglich, in Zukunft sollen es nur noch 8% sein, aber wieder auch nur in diesen entsprechenden Gebieten. Und dann gibt es noch eine Änderung, die finde ich wirklich ganz, ganz spannend. Da geht es um, ja, ich sag mal so richtig radikal böse Vermieter. Das sind diejenigen, die wirklich versuchen, über zum Beispiel Baumaßnahmen Mieter aus dem Haus zu kriegen und denen das möglichst unwirtlich zu machen in dem jeweiligen Haus. Und für die hat man jetzt tatsächlich etwas eingeführt, was ich ganz spannend finde. Das kann nämlich dann Bußgeld bzw. als Ordnungswidrigkeit geahndet werden mit bis zu 100.000 Euro. Und vielleicht überlegt sich dann der ein oder andere ganz, ganz böse Vermieter zweimal, bevor er so etwas macht.
Hm. Gab es denn auch im Bundestag die ein oder andere Stimme, die das Gesetz als gescheitert einstuft und andere Lösungen einfordert?
Ich habe da heute ganz, ganz viele sehr, sehr unterschiedliche Stimmen gehört. Die Grünen zum Beispiel, da hat Canan Bayram gesagt, naja, also dieses Gesetz kommt mindestens 10 Jahre zu spät. Ist immer noch die Frage, ob man es da nicht jetzt besser dann doch mal macht. Die Linke hat gesagt, naja, das Problem ist ja eigentlich gar nicht die Mietpreisbremse, sondern Karin Ley war das, die für die Linke gesprochen hat. Die hat gesagt, das Problem sind die vielen Ausnahmen, die es eben von dieser Mietpreisbremse gibt. Das müsse man doch dringend ändern. Dann wiederum ganz anders die FDP, die sagt, die Mietpreisbremse sei gescheitert und sogar kontraproduktiv. Jetzt allein schon wieder die Debatte um eben diese Verschärfung hätte dazu geführt, dass alle Vermieter oder viele Vermieter jetzt im Vorhinein alle Mietpreiserhöhungen durchgezogen hätten, um bloß nicht unter diese neue Regelung zu fallen. Das heißt, die Verbraucher wären am Ende die Geschädigten. Und von der AfD Jens Meyer, der stand dort und sagte, am Ende hilft doch nur bauen, bauen, bauen. Und dass die Mietpreisbremse als solches überhaupt nichts Sinnvolles sei. Insgesamt sei das ganze Vorhaben ziemlicher Quatsch.
Aber ist es denn nicht auch so? Wir haben Angebot und Nachfrage. Angebot niedrig in Städten, Nachfrage sehr hoch. Bauen würde doch was bringen. Also wäre nicht mehr staatlich geförderter sozialer Wohnungsbau zum Beispiel eine Lösung, um die Situation zu entspannen?
Also tatsächlich haben wir momentan ja so wahnsinnig viele Probleme in diesem gesamten Markt des Bauens. Wir haben ja fast nicht mal mehr genug Bauunternehmen, die bauen können. Und alle, die am Markt noch da sind, die man irgendwie dazu bringen kann, dass sie für einen ein Haus bauen, sind so unglaublich teuer. Ich muss ja ein Haus bauen, das zu einem gewissen Preis bauen, damit ich am Ende zum Beispiel Sozialwohnungen machen kann. Das funktioniert aber halt nur sehr beschränkt, wenn der Bau so teuer ist, weil es eben die Grundstücke so teuer hat, weil eben die Bauunternehmen so teuer sind, weil alle anderen Sachen so wahnsinnig wahnsinnig teuer sind. Wie soll das denn funktionieren? Das kann mir keiner so richtig logisch erklären. Am Ende haben wir aber auch vor allem noch das Problem, dass viele Leute auch gar nicht so zwangsläufig in solche Wohnungen rein wollen und dass vieles von der alten Bausubstanz halt verscherbelt wurde zu relativ günstigen Preisen und jetzt eben dort gewinnorientierte Unternehmen, die sind ganz klar gewinnmaximierend unterwegs. Das kann man ihnen auch gar nicht übel nehmen. Sie sollen als Unternehmen so funktionieren. Die haben aber sehr viel von dem früher günstigen Wohnraum aufgekauft. Das heißt, diese Tendenz, dass dort die Preise steigen, die ist eigentlich ja kaum so richtig abzuwürgen.
Falk Steiner, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent im Hauptstadtstudio. In Berlin wurde heute im Bundestag über die Verschärfung der Mietpreisbremse debattiert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bei der Deutschen Bahn, da gibt es schon lange Belohnungen, wenn wir jemanden verpfeifen, also Leute melden, die was im Zug oder in den Bahnhöfen kaputt machen. Oder dann die AfD, die möchte, dass Schüler ihre Lehrer verpetzen, wenn sie zu viel politische Haltung in ihren Unterricht einbringen. Und der Fahrradclub ADFC, der wünscht sich gerade ganz aktuell, dass unter diesem Hashtag Radwegparker Falschparker in Hamburg gemeldet werden. Wo soll das hinführen, fragen wir uns. Wir wollen hier in Deutschlandfunk Nova klären, macht man sowas? Und wenn ja, was hat man eigentlich davon? Magdalena Bienert hat sich umgehört, worüber ihr euch in Berlin so aufregt und wie ihr mit eurer Wut dann umgeht.
Leben und leben lassen.
Naja, komm, es gibt hier im Kiez schon welche. Ich muss doch immer schmunzeln, wenn ich dann sehe, dass die Scheibenwischer in die falsche Richtung zeigen am nächsten Morgen. Hier wird das via Scheibenwischer geregelt in Kreuzberg. Stell dein Auto auf den Fahrradweg oder auf den Fußweg und du kannst dir sicher sein, dass wenigstens ein Scheibenwischer am nächsten Tag nicht mehr wirklich funktioniert.
Und macht das 2 Tage, dann sind sie ab.
Genau. Zumindest in Kreuzberg hält man sich nicht lange mit Hashtags und Fotos im Internet auf. Hier wird live geklärt, was nervt.
Ich bin bekennender Denunziant. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit die 110 gerufen und das auch nicht nur einmal, sondern bestimmt 5-mal an 5 verschiedenen Wochenenden, genau wegen Falschparkens. Weil wir wohnen am Tempelhofer Feld oben und wenn gutes Wetter ist, kommen da ungefähr 1 Million Leute gefühlt und die parken die Kreuzungen zu und das geht mir richtig auf die Nüsse.
Mal von den realen Problemen abgesehen, dass es einfach nervig ist, wenn man nicht mit dem Rad oder Kinderwagen weiterkommt, weil Autos im Weg parken, macht Anschwärzen aber auch was mit unserem Ego, sagt der Sozialpsychologe Roland Quabis.
Man kann sozusagen einen Sündenbock kreieren und so eine Sündenbock-Mentalität für irgendwas sorgt immer relativ gut dafür, dass man sich selber erheben kann, sich selber über was stellen kann und dann der Selbstwert als eines der 4 bis 5 menschlichen psychologischen Grundbedürfnisse gut angehoben wird.
Das funktioniert analog genauso gut wie digital. Wichtig ist, dass der Denunzierende selbst anonym bleiben kann und keine schlimmen Reaktionen zu befürchten hat, sagt der Sozialpsychologe.
Die Anonymität ist ein sehr großer Faktor, der da reinspielt. Und je unähnlicher er ist, also ein Hundebesitzer, dem das auch schon mal passiert ist, wird eher niemanden anders denunzieren, wenn der Hund irgendwo hingemacht hat und man ist gerade nicht in der Lage, es aufzuräumen.
Wir denunzieren also am einfachsten, wenn das Gegenüber wenig mit der eigenen Lebenswelt zu tun hat. Hashtag Falschparker, Hashtag Paketbote, Hashtag Reden. Bringt uns weiter.
Bei uns bringt er nämlich oft nicht die Pakete zu uns. Wir haben uns total im Haus aufgeregt, warum das so ist. Und dann habe ich den mal gefragt. Da hat er mir erstmal gesagt, zu was für Arbeitsbedingungen er arbeitet. Da hatte ich total Verständnis für. Da haben wir ihm gesagt, dass er bei dem Späti irgendwie unsere Pakete einfach direkt abgeben kann. Wir wissen, dass sie da sind. Seitdem läuft es. So, Lösung gefunden.
Ich mache das persönlich und verbal, aber ich mache das nicht via Post im Netz, weil das geht mir völlig auf den Keks.
Ich würde auch nie jemanden anschwärzen oder ins Netz stellen. Da halte ich grundsätzlich nichts von. Also das ist ja so eine Art Stimmungsmache und Meinung. Hetze und im Zweifel Rufschädigung. Ich werde auch immer für den persönlichen Weg oder halt neutralen Weg wie einen Blitzer aufstellen oder Strafzettel verteilen, das finde ich auch okay.
Aber wer verbreitet denn dann den Hass im Netz? Für viele sogenannte Hasskommentare ist Experten zufolge eine verschwindend kleine Minderheit verantwortlich. Die meisten Hater im Netz sind Anhänger der AfD oder der identitären Bewegung und sie haben einen einfachen Trick, um für die massiv erscheinende Hetze bei Medieninhalten zu sorgen. Sie verabreden bestimmte Uhrzeiten und Hashtags und unterlaufen so die gängigen Algorithmen. Ihr Sündenbock, die Lügenpresse, Flüchtlinge oder. Roland Quabis.
Einfache Politik mit einfachen Sündenbockbildern. Und in dem Moment, in dem es einfache Sündenböcke gibt, sei es die bösen Einwanderer, die Mexikaner, Muslime, wenn man Trump-Beispiele nimmt, in dem Moment, in dem es so ein Lagerdenken gibt und diese Sündenbock-Mentalität da ist, das befördert dieses Denunziationsverhalten natürlich sehr, sehr stark. Das ist auch kein Zufall, dass gerade die AfD gerne mit sowas arbeitet, weil es einfach verständlich ist und weil es gleichzeitig, wenn man jemand anders schlechter darstellt, wertet das natürlich die eigene Gruppe auf.
Vieles, worüber man sich im Netz aufregt, ist ein Aufreger, dass man sich überhaupt die Zeit nimmt, das zu teilen. Das regt mich auf. Die Zeit haben wir überhaupt nicht. Das waren gelangweilte Leute, die anderen irgendwas posten. Die haben einfach zu viel Zeit. Basta.
Deutschlandfunk Nova. Update.
The Fog. Nebel des Grauens. Kennst du den Film, Rahl?
Nee.
Ich auch nicht. Aber ich habe mal, so ein Retro-Filmplakat gesehen. The Fog, Nebel des Grauens, habe ich mir gemerkt.
Hat dir das Angst gemacht?
Nee, überhaupt nicht, weil ich weiß ja gar nicht, worum es da geht, ehrlich gesagt. Momentan ist es recht neblig draußen. Wir beide wissen natürlich, ne, wenn es neblig ist und du bist auf der Autobahn unterwegs und du denkst, oh, jetzt mal langsam die Nebelschlussleuchte, wie viel darfst du dann nur noch fahren?
50.
50 auf der Autobahn, so ist es. Also dann sagst du ja damit, es ist so neblig, dass ich diese Leuchte brauche. Also darf ich nur noch 50 fahren. Das ist unglaublich, ne?
Ja, das muss man auch erstmal wissen, ne?
So ist es. Deswegen klären wir auf. Und wir klären noch mehr auf. Heute Morgen in einigen Teilen Deutschlands wirklich wieder viel Nebel. Wir sollten uns langsam auch daran gewöhnen, dass es jetzt jeden Tag so viel Nebel gibt, sagen Meteorologen. Herbst bedeutet eben am Morgen häufig Nebel. Und wenn man mal genauer hinschaut, man kann den Nebel sogar lesen. Anhand des Raureifs zum Beispiel erkennen wir, woher der Wind weht. Wie das geht, das klären wir jetzt mit der letzten Frage im Update heute Abend. Und das mit dem Meteorologen Markus Übel vom Deutschen Wetterdienst. Herr Übel, warum sollten wir uns am Morgen über Nebel freuen?
Ja, weil Nebel häufig mit ruhigen Hochdruckwetterlagen verbunden ist. Und wenn man morgens aus dem Fenster schaut und es ist neblig, gerade jetzt so im Herbst, so im Oktober, stehen die Stores noch nicht schlecht, dass die häufig noch starke Sonne stark genug ist, um den Nebel aufzulösen. Ja, und wenn der Nebel dann mal weg ist, hat man gute Chancen auf Sonnenschein.
So ein Hochdruckgebiet, das länger da ist, dann ist noch Staub in der Luft, dadurch bildet sich irgendwie Nebel. Habe ich das richtig erklärt?
Ja, im Prinzip schon, ja. Damit sich überhaupt Nebel bilden kann, braucht man sogenannte Kondensationskerne. Kondensationskerne kann vieles sein. Es kann Staub sein, können Rußpartikel sein, Abgase von Autos. Ja, und ist jetzt die Luft erst relativ frisch eingeflossen, hat sie noch wenig dieser Ruß- und Staubpartikel. Und somit hat es der Nebel dann noch relativ schwer, sich bilden zu können. Je länger die Luft dann aber über Deutschland oder bei uns liegt, desto mehr Staub kann sich von Tag zu Tag ansammeln. Und das beobachtet man dann häufig, dass dann von Tag zu Tag dann auch die Nebelgefahr dann zunimmt.
Moment, aber im Herbst gibt es doch eigentlich auch oft Wind. Damit wird die Luft auch ausgetauscht. Warum tritt dann Nebel gerade im Herbst so oft auf?
Ja, also da haben Sie durchaus recht. Also wenn es durchaus windig ist, dann haben wir auch keinen Nebel. Damit sich überhaupt Nebel bilden kann, muss der Wind sehr schwach sein, also nahezu windstill. Deswegen gerade nachts lässt der Wind häufig nach und dann kann sich dann eben Nebel bilden.
Was kann uns Nebel noch über die Wetterlage verraten?
Haben wir Nebel, kann man davon ausgehen, dass der Wind sehr gering ist, sehr schwach ist, dass wir zunächst erstmal nicht mit Regen von der Nordsee her zu rechnen haben. Also eigentlich ist Nebel durchaus ein Hinweis, dass wir ruhiges Hochdruckwetter haben, schönes Wetter dann zu erwarten ist, während windige Wetterlagen mit Sturm oder Ähnlichem dann nicht sehr wahrscheinlich sind.
Jetzt habe ich gelesen, dass man anhand von Raureif erkennen kann, woher der Wind weht. Stimmt das?
Das stimmt in der Tat, ja. Anders als man sich das so vorstellen würde aus der ersten Überlegung, ist es so, dass Raureif tatsächlich gegen den Wind wächst. Somit zeigt der Raureif genau in die Richtung, aus der der Wind auch kommt. Man kann sich das so vorstellen, wenn ich jetzt dann Zweige habe und man sieht dann, dass der Raureif Richtung Westen zeigt, dann haben wir einen Westwind.
Keine Fragen mehr für heute im Update. Dankeschön an Markus Übel vom Deutschen Wetterdienst. Mein Name ist Ralf Günther.
Mein Name ist Rahel Klein.
War eine schöne Woche. Euch ein schönes Wochenende.
Ciao. Bye-bye.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.